Die Hausarbeit in der Uni, die Projektabgabe bei der Arbeit, die Steuererklärung für 2021. Vielleicht aber auch einfach nur der Anruf bei der Ärztin, um einen längst überfälligen Termin zu vereinbaren. Bekommt ihr beim Hören vielleicht auch ein leicht unangenehmes Gefühl? Es wäre kein Wunder, denn das sind Aufgaben, die für viele Menschen irgendwie unangenehm sind und die sie oft lange vor sich herschieben. Rund ein Drittel der Deutschen beschreibt sich selbst als AufschieberInnen. Das zeigt eine Sinus-Studie zu diesem Thema. Und die Studie zeigt auch, 8 von 10 Deutsche sagen, sie haben durch Aufschieben schon einmal negative Konsequenzen erlebt. Berufliche sowie finanzielle. Stichwort Steuererklärung. Was es mit dem Aufschieben auf sich hat, das schauen wir uns in unserer ersten Podcast-Folge dieser neuen Staffel genauer an. Ich bin Stella und du hörst eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Besonders verbreitet ist das Aufschieben unter Studierenden. Eine von ihnen ist Alma. Die Studentin hat uns eine Sprachnachricht zum Thema geschickt, in der sie erklärt, wie das bei ihr so abläuft, wenn die nächste Aufgabe ansteht und wie es sich anfühlt. Hören wir doch einmal gemeinsam rein.
Also das mit dem Aufschieben hat bei mir schon auf dem Gymnasium angefangen und so richtig doll wurde es dann im Studium. Ich studiere Erziehungswissenschaften im Bachelor und ich muss mega viele Hausarbeiten schreiben und nehme mir eigentlich jedes Mal vor, rechtzeitig anzufangen. Und statt mich dann an den Schreibtisch zu setzen und einfach loszuschreiben, mache ich halt alles Mögliche. Ich bin auf Insta, TikTok, ich mache sogar Dinge, auf die ich ansonsten wirklich gar keinen Bock habe. Ich putze die gesamte WG inklusive Fenster und Kühlschrank und meine MitbewohnerInnen lieben es, aber ich fühle mich halt gar nicht gut. Ich habe immer die Hausarbeit im Hinterkopf und ich weiß, dass das zeitlich richtig eng wird. Und ich habe richtig Bauchschmerzen, je näher die Deadline kommt. Und das Ganze geht dann eigentlich so weit, dass ich die Hausarbeit wirklich am letzten Tag vor Abgabe anfange, wenn es halt wirklich gar nicht mehr anders geht. Und meistens schaffe ich es dann auch irgendwie mit Nachtschicht und 3 Litern Kaffee. Aber so richtig happy bin ich mit dem Ergebnis dann halt auch nie, weil ich weiß ja, wie es mir davor und während der Arbeit ging. Und dann nehme ich mir vor, das nächste Mal alles anders zu machen. Und wie das dann läuft, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen.
Das Aufschieben wird häufig auch Prokrastination genannt. Aber ist das überhaupt dasselbe? Und was ist das, was Alma beschreibt? Aufschieben oder Prokrastinieren? Wieso machen das manche doll und andere weniger? Und am wichtigsten, wie kriegen wir das eigentlich in den Griff? Das und noch viel mehr will ich von meinen ExpertInnen heute wissen, die ich mir heute für diese Folge eingeladen habe. Ich spreche mit Lukas Klaschinski, er ist Psychologe, Podcaster und Autor, und mit Gesa Feddersen. Sie ist Gesundheitsexpertin bei der Techniker. Hey ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Lasst uns das Gespräch nicht aufschieben, sondern direkt starten.
Ja, hallo.
Hallo.
Lukas und Gesa, Ferndiagnosen sind ja schwierig, wir wissen das. Aber was ist denn euer Eindruck? Ist Alma eine Prokrastiniererin?
Also finde ich sehr schwer zu sagen, ist ja auch mal sehr unterschiedlich. Aber was sie beschreibt, Alma, ich glaube, das ist ein typisches Beispiel dafür, was viele kennen, vor allem viele Studierende im Studium immer mal wieder haben, kennen und erleben. Spannend wird es dann, wenn wir drunter leiden und wenn es natürlich dann auch Stress verursacht. Und das schildert sie ja auch in der Sprachnachricht. Sie fühlt sich nicht gut dabei, sie hat Bauchschmerzen, sie ist auch nicht ganz glücklich damit und würde auch gern was ändern, schiebt aber trotzdem immer wieder Dinge auf.
Ja, ich würde Gesa da zustimmen. Also ich glaube auch, Alma hat Leidensdruck, ne? Sie schafft es irgendwie immer noch, was nicht allen gelingt, diese Aufgaben zu erledigen, aber man hört ganz deutlich raus, dass sie seit Jahren darunter leidet. Und Gesa hat auch gesagt, ja, wir alle schieben irgendwie auf, aber wann ist es denn tatsächlich Prokrastination? Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten. Und ich glaube, wir alle kennen so kleine Aufschiebesachen, ne? Ich weiß nicht, wie euer Keller aussieht, in welchem Jahr der Steuererklärung ihr seid oder wenn man so an die Uni oder Schulzeit denkt, da hat man auch viel aufgeschoben. Aber dann, wenn so ein größerer Leidensdruck entsteht, beziehungsweise dann, wenn auch Nachteile für das eigene Leben entstehen, wird es pathologisch, ne? Und da gibt es ja verschiedene Bereiche, zum Beispiel den Bereich Gesundheit. Wenn ich nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehe und dann zum Beispiel es verpasse, rechtzeitig eine Diagnose für eine Krankheit zu bekommen und die wird dann chronisch oder sogar tödlich. Oder wenn ich es nicht schaffe, ein bestimmtes Thema in meiner Beziehung anzusprechen, auch das kann ich ja immer wieder aufschieben und dann kann es auch krankhaft werden, beziehungsweise kann zum Beziehungsende führen oder bei der Arbeit genauso, wenn ich es nicht schaffe, die bestimmten wichtigen Aufgaben zu erledigen. Und da muss man, finde ich, ganz klar unterscheiden zwischen Aufgaben, die schaffbar sind. Manche sind ja in einer Arbeitssituation, wo sie Aufgaben haben, die einfach nicht schaffbar sind. Aber wenn es schaffbar ist und wenn es auch gut schaffbar ist und ich das trotzdem immer wieder aufschiebe und dadurch ein Problem entsteht, ich zum Beispiel auch meinen Job verliere, dann wird es pathologisch, dann entsteht ein Leidensdruck und dann muss man gucken, was steckt eigentlich dahinter.
Das heißt, um von Prokrastination zu sprechen, braucht es immer einen Leidensdruck. Und nicht selten hat dieses pathologische Aufschieben ja auch negative Konsequenzen. Ja, und trotzdem, ich muss es gestehen, als Person, die all diese Dinge, die ihr gerade angesprochen habt, auch selbst kennt, also Arbeitsaufgaben mal nach hinten schieben oder bestimmte Dinge in Freundschaften und oder Beziehungen nicht ansprechen, mir fällt es schon auch schwer, diese Differenzierung zwischen was ist normales Verhalten und ab wann wird es wirklich kritisch. Gibt es da etwas Handfestes, woran ich mich orientieren kann?
Ja, es ist nicht ganz so einfach, ganz klar zu sagen, ab wann ist es Prokrastination und ab wann ist es ein normales Aufschiebeverhalten. Auf jeden Fall, wenn es schwerwiegende Folgen für das eigene Leben in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Beziehung und auch Lebensfragen darstellt. Und es gibt einen Selbsttest, zum Beispiel von der Uni Münster, den kann ich sehr empfehlen, den können wir vielleicht auch in den Shownotes vermerken. Den kann man mal machen und da stehen dann verschiedenste Fragen drin, wie: Ich ertappe mich häufig dabei, Aufgaben zu erledigen, die ich schon vor Tagen tun sollte. Ich erledige Aufgaben immer erst kurz vor Abgabetermin oder selbst kleine Sachen, bei denen man sich nur hinsetzen und sie erledigen müsste, bleiben häufig für Tage unerledigt. Und was ich ganz spannend finde, Prokrastination ist komorbid mit ADHS und Depression, also Menschen, die unter ADHS leiden, und das ist ja auch ganz logisch, oder Menschen, die mit ADHS diagnostiziert sind, nicht alle leiden da ja auch drunter, die prokrastinieren mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Es liegt daran, dass Prokrastination ja ganz häufig damit was zu tun hat, dass ich mich für Aufgaben schlechter motivieren kann, die mir zum Beispiel keinen Spaß machen oder die nicht intrinsisch motiviert sind, also aus mir heraus motiviert sind, oder wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich da nicht so gut bin.
Ja, und damit sind wir ja bereits bei möglichen Gründen dafür, warum man überhaupt prokrastiniert. Also Motivation spielt, so kenne ich das tatsächlich auch, natürlich eine große Rolle. Also manchmal hat man einfach keine Lust auf bestimmte Aufgaben. Und oft kommt dann ja auch so ein Vorurteil ins Spiel, das man im Kontext zum Aufschieben häufig hört. Man sei ja einfach nur faul. Gesa, glaubst du, dass Alma ihre Hausarbeiten einfach nicht schreibt, weil sie einfach keine Lust hat? Oder steckt da doch was Größeres hinter?
Das kann man natürlich jetzt aus der Ferne schwer sagen. Da müsste man genauer hingucken, was genau dahinter steckt, weil das hängt ja von sehr vielen Faktoren ab, wie Lukas auch gesagt hat. Ne? Ist es einfach etwas, was mir keinen Spaß bringt? Ist es vielleicht auch so, dass die Aufgabe nicht richtig klar ist und ich gar nicht richtig weiß, was ich machen soll? Fühle ich mich vielleicht auch einfach gar nicht kompetent oder fähig dazu? Und hat ja auch immer ein Stück weit mit der Persönlichkeit zu tun oder auch mit gewissen Glaubenssätzen und Überzeugungen. Vielleicht habe ich das Gefühl, ich kann das nicht schaffen. Wie ist mein Selbstvertrauen, mein Selbstwert? Also das ist sehr, sehr individuell und sehr facettenreich und geht in ganz viele Ebenen.
Ja, ich finde, Faulheit ist in der Psychologie ein schwieriger Begriff, weil meistens steckt dahinter was anderes. Ne? Faulheit heißt eigentlich häufig wenig Energie. Und der Unterschied zur Prokrastination ist, man fühlt sich häufig wohl damit, wenn es wirklich einfach faul ist und ich habe jetzt gar keinen Bock, nichts zu tun. Und da ist auch sowas wie Apathie mit dabei, so eine Teilnahmslosigkeit. Bei Prokrastination haben wir ein paar entscheidende Unterschiede. Also einmal fühlt sich unwohl damit, nichts zu tun und die Aufgabe nicht zu erledigen. Also sie ist nicht okay damit, dass die Aufgabe nicht erledigt wird. Und sie ist in dem Sinne ja nicht faul und liegt auf der Couch rum, sondern sie lenkt sich auch häufig durch andere Aufgaben ab. Wir kennen das alle, in der Lernphase bei der Uni war die Wohnung am saubersten und so beschreibt Alma das ja auch ein Stück weit. Und diejenigen, die prokrastinieren, halten auch die Aufgabe für sehr, sehr wichtig. Also auch da ist ein Unterschied und sehr häufig, wie Gesa gerade gesagt hat, steckt dahinter eigentlich eine Versagensangst. Also die Aufgabe nicht so erledigen zu können, wie das unseren, und da kommt was Zweites dazu, was bei Prokrastination häufig eine Rolle spielt, Perfektionsansprüchen genügt.
Prokrastination scheint ja also auf jeden Fall auch ein mentales Thema zu sein. Ich fühle mich nicht gewappnet, diese Aufgabe so zu machen, wie ich es eigentlich machen möchte. Das Spielen, ihr habt es ja gerade gesagt, Perfektionismus, Glaubenssätze, Versagensängste, ja, und viele andere Dinge wahrscheinlich auch eine große Rolle. Welche Rolle spielt denn das Gehirn?
Ja, also es geht auf jeden Fall mit einer erhöhten Aktivität der Amygdala einher. Und die Amygdala ist die Hirnregion, die für die Prozessierung von negativen Emotionen, insbesondere Angst, zuständig ist. Also da werden dann Gefahren bewertet. Und das Problem bei unserem Gehirn ist, dass Gefahren immer so in Schwarz-Weiß bewertet wird. Also wir sagen jetzt nicht, oh, da steht irgendwie eine Arbeit an und wenn ich die nicht erledige, kann ich das nochmal machen und wiederholen, sondern eigentlich sagt unser Gehirn, wenn ich diese Rede nicht perfekt halte, wenn ich diese Arbeit nicht gut abgebe, dann werde ich aus der Gruppe ausgeschlossen und das bedeutet dann eigentlich den Tod für mich. Das heißt, Angst ist ganz häufig mit der Assoziation von Tod verbunden und da gibt es eigentlich nur diese drei berüchtigten und berühmten Reaktionen drauf, nämlich Fight, Flight oder Freeze. Und wir sagen eigentlich in der Psychologie, dass Prokrastination eine Art von Freeze-Verhalten, also so ein Erstarren ist. Genau. Und dann haben wir noch was anderes, wenn wir prokrastinieren. Und das bedingt sich leider so ein bisschen gegenseitig, dass wir eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen haben. Und Stress sorgt immer auch für Versagensängste. Die Versagensängste werden wieder verstärkt durch das Aufschieben. Also es ist so ein Strudel, in dem man dann reingeraten kann. Und das wird nochmal verstärkt, wenn wir Aufschieberitis haben oder prokrastinieren, dass wir meistens ein negatives Gespräch mit uns selbst führen. Ah, warum kannst du das denn nicht? Warum machst du das nicht? Jetzt müsstest du aber mal. Ach, du taugst nichts. Und was da immer kommt. Und ich meine, ich weiß nicht, meistens bemerkt man das nicht mehr, wenn man im richtigen Stresstunnel ist. Er sorgt dafür, dass sich der Blick verengt. Das heißt, dass man nicht mehr eine Fülle an Möglichkeiten sieht, sondern eigentlich nur noch da sagt, oh Gott, das schaffe ich da nicht. Und ja, dann ist man drin im Prokrastinationsstrudel.
Das sind diese Glaubenssätze, diese negativen Selbstgespräche, Gesa, von denen du ja auch gerade schon gesprochen hast. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das viele kennen. Also dieses, jetzt stell dich mal nicht so an, mach die Aufgabe, so schwer ist das nicht. Was du jetzt aber beschrieben hast, Lukas, zeigt ja, dass Prokrastinieren vor allem auch eine ganz körperliche Erfahrung ist. Also etwas, was man negativ empfindet und nichts, was man sich einfach einbildet. Ja, und eine Sache, die mich dann auch immer wieder beschäftigt, ist, dass manche Menschen anfälliger für dieses Verhalten sind als andere. Und da kommt man ja schnell ins Vergleichen und könnte denken, warum haben die das denn alle so im Griff? Und warum haben die ihre Hausarbeit 3 Wochen vor Abgabe fertig und noch genug Zeit ins Feintuning zu gehen und ich sitze hier am Tag der Abgabe und muss das irgendwie noch schaffen? Gesa, warum gelingt es manchen und anderen eben nicht?
Ja, das kenne ich auch noch gut aus dem Studium. Warum einige aufschieben und einige nicht, hängt natürlich wirklich sehr von der Persönlichkeit ab, von den eigenen Erfahrungen, von den Überzeugungen. Wie blicke ich eigentlich auf mich selbst? Wie ist mein Selbstwert, mein Selbstbild? Wie schätze ich mich selber ein? Wie mutig bin ich auch? Wie gehe ich generell durchs Leben? Ist ja auch so eine Haltungsfrage. Für die eine Person ist es die Steuererklärung. Für die andere Person ist es die Prüfungsvorbereitung oder der Anruf beim Arzt. Von daher ganz unterschiedlich und es gibt Strategien und Techniken und da gehen wir heute ja auch nochmal drauf ein, weil man es ja auch erlernen kann und daran arbeiten kann.
Genau, wir wollen auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, was denn genau gegen dieses Problem hilft. Wen das besonders interessiert, der oder die sollte in jedem Fall dranbleiben. Aber ich fasse einmal fix zusammen. Es gibt also bestimmte Dinge, die ein Aufschieben ja begünstigen können und für uns alle könnten das auch ganz unterschiedliche Dinge sein, bei denen wir prokrastinieren. Hat Prokrastination also etwas mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun?
Also ein Teil der Prokrastination ist in jedem Fall ein erlerntes Verhalten und jedes Verhalten, was wir erlernen, können wir auch verlernen. Das heißt, wie haben uns unsere Eltern und die Erfahrungen, die wir gemacht haben im Laufe unseres Lebens, in unserem Selbstwirksamkeitsverhalten gestärkt? Also es gibt ja 2 Extreme, die wir aufmachen können von Eltern. Zum Beispiel die einen, die immer sagen, oh nee, das schafft er nicht. Ja, greife ich ihm unter die Arme und erledige das schnell. Und ich möchte nicht, dass sich mein Kind verletzt. Und dann mache ich das schnell. Und auf gar keinen Fall kletter da nicht rauf, mach das nicht. Und dann Bekommt das Kind oder kann das Kind den Eindruck bekommen, die Welt ist gefährlich, ich kann das nicht selber schaffen und sagt lieber, okay, dann versuche ich es gar nicht erst. Das heißt, das Selbstwirksamkeitserleben wird durch das Erziehungsverhalten geschwächt. Und das andere kann natürlich auch sein, dass die Eltern irgendwie sehr, sehr negativ sind und die ganze Zeit dem Kind einreden, dass die Welt zu groß und zu gefährlich ist. Und das kann dann auch dazu führen. Also es kann sein, dass es Teil eines erlernten Verhaltens ist. Dann ist es natürlich auch ein Teil mangelnder Impulskontrolle. Also Menschen, die sehr impulsiv sind, die neigen eher dazu, zu prokrastinieren. Und es kann auch das Symptom von ADHS und eben Depressionen sein, das Prokrastinieren. Und auch das, was Gesa gesagt hat, ist, geht auch im Kern einher mit eigentlich einem fehlenden Selbstwertgefühl oder mit einem mangelnden Selbstwertgefühl und einem fehlenden Selbstvertrauen.
Das heißt, Prokrastinieren hat eigentlich immer mehr mit mir als Person zu tun als mit der eigentlichen Aufgabe. Oder kann es tatsächlich auch an der Aufgabe selbst liegen?
Auch da sehen wir Tendenzen, ne? Also Sachen, die selbst organisiert werden müssen, die selbstständiges Denken voraussetzen, die keine ganz konkreten Ziele und Abgabefristen haben, die werden häufiger prokrastiniert. Das heißt, im Handwerk wird weniger prokrastiniert als zum Beispiel in vergeistigten Tätigkeiten wie in der Wissenschaft. Ich kann euch ein ganz konkretes Beispiel machen. Ich habe ja ein Buch geschrieben und es hat bestimmt 4-5 Wochen gedauert, bis ich wirklich konkret angefangen habe, weil ich davor noch kein wissenschaftliches Sachbuch geschrieben habe und gar nicht wusste, wie man das macht. Und ich hatte zwar Kolleginnen und Kollegen, die das schon gemacht haben, aber jeder hat da so unterschiedliche Vorgehensweisen. Der eine hat gesagt, ja, ich schreibe das einfach so runter. Der andere hat gesagt, ich mache mir eine totale Struktur. Und meinen eigenen Weg dazu finden war ziemlich schwierig. Und das hat ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl ausgelöst. Und bis dahin hatte ich es einfach immer wieder verschoben, weil ich dieses Gefühl nicht spüren wollte. Das heißt, je unkonkreter die Aufgaben sind, zum Beispiel in der Universität, desto höher ist das Prokrastinationsverhalten. Und das sehen wir auch. Früher wurde ein 17, 18, 19 Semester locker studiert, ne? Weil in manchen Studiengängen einfach das nicht so konkret war, bis eine Prüfung kam. Und heute mit dem Bachelor- und Masterstudiengang wird weniger prokrastiniert, weil es viel, viel mehr konkrete Aufgaben gibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das so umzustrukturieren, das Studium, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Aber damit spielst du ja im Grunde auch auf genau diesen Raum an, nämlich die Uni, also die Hochschule und die Erfahrungen, die wir als Studierenden dort häufig machen. Also es ist ja tatsächlich so, dass Umfragen auch zeigen, dass besonders Studierende prokrastinieren. Und jetzt müssen ja natürlich die Unis das irgendwie auf dem Schirm haben, also da irgendwie drauf reagieren. Gesa, was sind denn da so deine Erfahrungen? Haben Unis das auf dem Schirm?
Ja, Unis haben das auf dem Schirm, auch immer mehr zum Glück. Es gibt viele Umfragen und Studien dazu. Und jede Hochschule hat ja auch eine psychosoziale Beratungsstelle. Also an die kann ich mich natürlich immer wenden und Beratung einfordern oder auch nachfragen, was es hier an der Hochschule gibt, an der Universität. Und ich finde, es hilft auch sehr, die soziale Unterstützung, also dieses unter den Kommilitonen sich auszutauschen, der Peer-to-Peer-Ansatz. Und wir als Techniker Krankenkasse unterstützen auch Hochschulen und demnach auch Studierende. Wir führen auch Bedarfsanalysen durch, unterstützen Hochschulen, beraten Hochschule zum Thema Gesundheit und führen auch studentisches Gesundheitsmanagement ein zum Beispiel und leiten da Maßnahmen ab. Und Prokrastination hat ja viel mit Stress zu tun und gerade die psychische Belastung ist enorm hoch bei den Studierenden mittlerweile. Wir haben letztes Jahr eine Studie durchgeführt, eine bundesweite zu dem Thema, wie geht's Studierenden? Und da ist auch das herausgekommen, dass gerade die psychische Belastung enorm hoch ist. Und demnach gibt es auch schon viele Angebote für Studierende. Wir haben zum Beispiel auch von der TK das TK Mentalstrategien. Das ist ein Stress- und Selbstmanagement-Training beziehungsweise eine Maßnahme, die über mehrere Wochen auch geht. Da geht es auch nochmal um das Thema Prokrastination. Es gibt aber auch ganz explizit zielgerichtet Prokrastinationstrainings an Hochschulen. Ein Beispiel ist auch die Universität Paderborn. Die hat ein Programm entwickelt, das heißt Progress. Die evaluieren das gerade, aber es wird weiter verbreitet. Also auch andere Hochschulen bieten das an, ziehen da auch nach. Und es lohnt sich, an seiner Hochschule mal nachzufragen, entweder beim studentischen Gesundheitsmanagement, wenn es da ein Projekt gibt, oder wirklich bei der psychosozialen Beratungsstelle. Weil meine Erfahrung auch ist, dass es sehr viel gibt und viele Angebote, aber die Studierenden häufig nicht davon wissen. Und deswegen lohnt es sich wirklich, danach zu fragen.
Was passiert denn dann ganz konkret in diesen Projektseminaren? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist ein zweieinhalbtägiges Training in Präsenz auch. Also das geht wirklich und es geht viel um Austausch und es wird das Züricher Ressourcenmodell auch als Grundlage genommen. Also das Hauptthema sind wirklich die Ressourcen zu gucken, ganz individuell, was hat die Person und dann einen ganz gezielten Plan aufzustellen. Also da geht es wirklich viel darum, Techniken zu lernen, sich dann auszutauschen und mit dem Trainer auch genau darauf zu schauen. Und dann gibt es auch noch einen Follow-up-Termin, das dann online stattfindet, also dass man auch wirklich begleitet wird, ausprobieren kann und dann auch wieder nachfragen kann.
Ich finde es gerade so spannend, weil das ja voraussetzt, dass die Studierenden ernst genommen werden mit ihren Problemen und Herausforderungen. Und wenn ich mich zurückerinnere im Freundeskreis, wenn wir also manchmal, das macht man ja auch noch so Witze darüber, natürlich schreibe ich die Hausarbeit erst kurz vor knapp oder natürlich lerne ich jetzt erstmal die Nacht durch vor der Klausur und man relativiert damit das Problem ja auch immer so ein bisschen. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Ansatz zu signalisieren, nee, man nimmt das wirklich als Problem ernst und wahr und bietet auch Hilfsangebote. Und klar, Lukas, du hast es ja eben auch schon gesagt, Perfektionismus spielt da auch eine Rolle, insbesondere in diesen ja sehr leistungsorientierten Umfeldern, wie die Hochschule ja auch eins ist, ist das sicherlich auch relevant.
Ja, erstmal Perfektionismus. Ich habe ja dann eigentlich die Grundannahme in mir, ich muss etwas perfekt erledigen, um von der Welt angenommen / geliebt zu werden, weil im Kern wollen eigentlich die meisten oder alle Menschen geliebt werden. Und Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, im Falle von Prokrastination, die denken dann, hey, ich führe die Tätigkeit vielleicht schlecht aus und dann mache ich sie lieber gar nicht oder verschiebe sie ganz lang, dass ich kein negatives Feedback erhalte, beziehungsweise wenn ich sie lange verschoben habe und erst so kurz vor knapp erledigt habe, kann ich immer sagen, wenn sie nicht perfekt geworden ist, ja, die ist jetzt nicht perfekt geworden, weil ich jetzt nicht 100% alles gegeben habe, was ich dafür tun konnte. Und dann hat man für sich so eine innerliche Ausrede. Und was ich ganz, ganz spannend finde, jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, jeder psychologische Mechanismus, der in uns abläuft, hat auch eine Funktion. Und ich finde, das ist so ein Hint raus aus der Prokrastination, sich zu fragen, welche Aufgabe hat denn mein prokrastinierendes Verhalten für mich? Welche Schutzstrategie steckt dahinter? Ne? Und ganz häufig ist es der Schutz vor Versagen, der Schutz, die Angst nicht spüren zu spüren. Aber es kann auch genau umgekehrt sein, dass ich Erfolg vermeiden möchte, dass wenn ich der Erste in der Familie bin, der zum Beispiel studiert und dafür immer Sprüche kriege aus der Verwandtschaft, ne? Du bist ja jetzt ja ein bisschen abgehoben und ich meine, wir alle wollen dazugehören. Darum geht es ja eigentlich häufig im Kern. Ne? Und dann das Gefühl habe, irgendwie stehe ich dann außen, dann kann es sein, dass ich mich selbst sabotiere, damit ich weiterhin Teil meiner Gruppe bleibe und dieses Gefühl von Gemeinschaft erfahre.
Ja, und damit sind wir ja mittendrin in Reflexionsprozessen, die ja dann wiederum auch sehr anstrengend sind, für die man sich ja erstmal Zeit nehmen müsste. Also dann ist ja bestimmt jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um über Lösungen zu sprechen, oder? Also was kann ich denn machen, wenn ich feststelle, ich habe hier einfach ein Problem?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele Dinge, die wir tun können. Ich finde, oder es ist sehr wichtig, sich nicht zu große Ziele zu setzen, also wirklich realistisch und kleine Ziele sich zu setzen oder auch eine Aufgabe. Man steht ja häufig vor einem Berg von Aufgaben und weiß gar nicht, wie man da rangehen soll, das wirklich in kleine Steps zu teilen, also ganz minimale Ziele sich zu stricken und die nach und nach auch abzuarbeiten. Also heute schreibe ich nur eine halbe Seite oder heute gehe ich nur 10 Minuten joggen und nicht gleich, ich will morgen den Marathon laufen. Sich ganz klar zu strukturieren, sich ganz klar Zeitpläne zu machen. Ne? Ich mache das jetzt, dann habe ich auch wieder eine Pause, sich vielleicht einen Wecker zu stellen, sich auch zu belohnen danach, irgendwas Schönes zu machen. Was mir auch persönlich hilft, ist, sich mit anderen darüber auszutauschen. Ich bin einfach nicht alleine da. Es gibt viele, die es betrifft. Und auch es verbindlich zu machen, sich tatsächlich mit anderen auch zu verabreden, ne? Sich gemeinsam Raum zu setzen, denn dann machen alle dann die Steuererklärung oder lernen für eine Prüfung und bereiten sich auf etwas vor. Das hat so eine gewisse Verbindlichkeit und definitiv auch an der psychosozialen Beratungsstelle nachzufragen, also entweder eine Beratung wirklich zu bekommen oder auch zu schauen, was gibt's hier für Angebote, für Gruppenangebote, damit ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht allein und wirklich das mit anderen gemeinsam angehen kann und sich auch gegenseitig dazu unterstützen. Das wären jetzt erstmal so meine Strategien. Aber Lukas, du hast bestimmt noch ganz viele andere guten Tipps.
Also das Erste, was ich immer wahnsinnig wichtig finde, und ich glaube, deswegen machen wir auch den Podcast, ist Psychoedukation. Sich erstmal bewusst darüber zu werden, was läuft da bei mir ab? Was ist der Mechanismus hinter Prokrastination? Und dann können wir uns selber auch manchmal aus der Metaebene betrachten und sagen, hey, halt stopp, diesen Zyklus unterbreche ich jetzt mal und mache was anderes. Weil das Gemeine an Prokrastination ist ja, sie schadet uns langfristig, aber kurzfristig hat sie erstmal einen Benefit, nämlich diese negativen Gefühle, diese unangenehmen Gefühle, die da auftauchen, werden erstmal zur Seite geschoben und unser Körper vermerkt diese Stressreduktion als etwas Positives. Und den typischen Stress, den wir dann bekommen durch Prokrastinieren, also diese Deadline, die dann immer näher rückt und die Nachtschicht, die wir einlegen, die wird dann meistens nicht mit der Prokrastination assoziiert. Das ist halt das Problem. Und wenn wir das erstmal durchschauen, dass das durch unser Aufschiebeverhalten, durch einen größeren Mechanismus dahinter entsteht, können wir auch ganz konkret was ändern. Und ich glaube, die erste wichtige Frage, um die intrinsische Motivation zu erhöhen, ist erstmal, die man sich stellen muss, möchte ich dieses Verhalten wirklich verändern? Und bin ich bereit, dann die Gefühle zu fühlen, die da aufkommen? Bin ich bereit, mir vielleicht auch das größere Thema anzugucken, was dahinter steht? Bin ich bereit, vielleicht auch in Psychotherapie zu gehen und mal grundlegend aufzuräumen? Und es gibt natürlich kleine Sachen, die wir tun können. Und ich finde, Gesa, du hast ja ganz viele wichtige Sachen genannt. Aber wenn es so richtig pathologisch wird, glaube ich, müssen wir uns immer jemanden an die Seite holen, der uns dabei hilft. Ich kann ein paar Sachen noch nennen, die mir geholfen haben, immer wenn ich anfange zu prokrastinieren. Und das ist immer bei Aufgaben, wo ich große Versagensängste habe. Ne? Entweder eine große Rede, die ansteht. Mein Buch war eine Sache, ne, wo ich ganz klar mich strukturieren musste. Also, was ist der kleinste Schritt, den ich heute noch erledigen kann? Der allerkleinste Schritt. Und, was auch hilft, ist, ich mache erstmal eine Sache für 5 Minuten. Weil die Forschung hat gezeigt, wenn wir etwas für 5 Minuten machen, ist die Wahrscheinlichkeit zu 80%, dass wir es weitermachen. Weil dann kommt schon der erste kleine Erfolg und der ist wie Benzin in unserem Motivationskanal. Dann natürlich Buddies an die Seite holen. Gesa, finde ich eine super, super gute Technik. Dann ist man nicht alleine und hat auch schönere Pausen. Dann finde ich es ganz wichtig, eine vielleicht NLP-Technik anzuwenden, sich vorzustellen, wie ist denn das Gefühl, wenn ich diese Sache erledigt habe, aber auch, wie ist denn das Gefühl, und das kennen ja dann viele sehr gut, wenn ich es nicht erledigt habe. Also ganz klar in die Visualisierung reingehen. Ich musste mir immer ablenkungsfreie Räume schaffen. Das heißt, wenn jetzt in meinem Raum ein großer Fernseher hängt, das iPad nebenan, das Handy auf dem Tisch liegt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da zugreife. Und ja, wir alle wollen uns jeden Tag immer wieder kleine Dopaminstöße versetzen und das ist mit den digitalen Devices, die wir haben, wahnsinnig einfach. Und es gibt auch Studien dazu, dass Handys dafür sorgen, dass unsere Intelligenz gemindert wird in dem Moment, wo sie in Greifnähe sind. Ich finde es aber auch wichtig zu gucken, was sind denn Aufgaben, die bereiten mir einfach überhaupt keine Freude. Immer und immer wieder im Leben habe ich vielleicht die finanziellen Mittel, die outzusourcen. Ne? Muss ich meine Steuererklärung immer selber machen? Muss ich die Hausarbeit immer selber machen, wenn ich merke, das ist was, was mir ganz schwer fällt und andere Sachen fallen mir leichter? Also es gibt ganz viele Wege raus, aber ich glaube, wenn man wirklich pathologisch dort verwickelt ist, sollte man sich Hilfe holen.
Diese Warum-Frage zu stellen, ne? Warum mache ich das oder warum mache ich das auch nicht und diese Sinnhaftigkeit auch dahinter und zum Beispiel auch beim Studium sich zu fragen, warum habe ich mich eigentlich für dieses Studium entschieden und vielleicht kommt man auch zu dem Ergebnis, ja, vielleicht ist es auch nicht dieser Studiengang, vielleicht müsste ich mich auch nochmal umorientieren, aber das finde ich wirklich so dieses Why, dieses Warum auch nochmal dahinter, sich wirklich zu fragen und zu reflektieren.
Ja, und das finde ich ja auch nochmal so einen wichtigen Punkt, ne? Also diese Aufgaben, die wiederkehrend keinen Spaß machen, manchmal kann man die ja auch einfach weglassen. Das ist dann vielleicht doof, weil man irgendwie denkt, ja, man müsste das machen, ist vielleicht der Sportkurs, für den ich mich angemeldet habe, der mir dann doch irgendwie keinen Spaß macht. Aber ich muss den ja nicht weitermachen. Ich kann mir ja einfach einen anderen suchen. Das ist nicht zwingend immer eine Form von Scheitern. Was ich also loslassen kann in diesem Kontext, ist ja vielleicht auch noch mal etwas, was man sich fragen kann, oder?
Ja, und was ich ganz wichtig finde, ist zu beachten, wir tendieren als Menschen dazu häufig, uns sehr aufs Negative zu stürzen, ne? Weil unser Gehirn ist darauf gepolt und geeicht. Das ist einfach unser Überlebensmechanismus, ne? Und das kann eigentlich unser ganzes Sein und Wesen einfärben. Man kann sich auch mal fragen, in welchen Lebensbereichen prokrastiniere ich denn nicht? Und wie kann ich die Aufgaben dahingehend anpassen, dass ich sie ebenso leicht erledigt bekomme, ne? Sport ist ein super gutes Beispiel. Manche prokrastinieren überhaupt nicht beim Sport, weil sie etwas gefunden haben, was ihnen Freude bereitet, ne? Aber was ich so spannend an dem Thema Prokrastination finde, es ist eigentlich wie die Rinde eines Baumes, die wir abschälen können und dahinter eine Vielzahl an Baumringen finden, die ganz, ganz viele Gründe und Ursachen freilegen. Also es kann der Anfang einer Karte sein, die uns zu uns selbst führt, auch ein Stück weit.
Lukas, da muss ich aber wirklich mal nachfragen. Also ich stimme dir bei all dem zu. Und du hast eben auch schon sehr schön diese Frage gestellt, bin ich eigentlich bereit, mich darauf einzulassen, zu hinterfragen, warum ich all das mache? Aber was ist denn, wenn ich einfach nicht bereit bin? Also wenn ich einfach merke, ja, ich habe das Problem jetzt als solches evaluiert, ich sehe, das ist eine Herausforderung, aber eigentlich weiß ich, ich habe keinerlei Ressourcen, mich dem zu widmen. Also dann stecke ich da ja irgendwie in einem Dilemma.
Ja, also meistens wird das von unserer Psyche auf die eigene Art und Weise geregelt, ne? Es kann sein, dass wir in einem Burnout landen, in einer Depression, also runterfahren, dass dann gar nichts mehr geht und wir uns diesem Thema hinwenden müssen. Häufig wird der Leidensdruck so groß, dass es eben geschieht. Und ich lade immer Menschen dazu ein, zu sagen, hey, fahrt selber einen Gang runter und fragt euch diese Fragen. Und ganz, ganz häufig ist der Weg dorthin nicht mehr, sondern weniger Entschleunigung, ne? Wir leben ja in einer Welt, die wahnsinnig voll ist, voll von Ablenkung, voll von den Möglichkeiten, immer ganz, ganz viel zu tun. Also man muss sich ja die Frage stellen, unsere Vorfahren haben so mit 6 Stunden Arbeit überlebt am Tag. Wie kommt es, dass alle heutzutage so wahnsinnig beschäftigt sind und man kann innerhalb von 2 Minuten in den Supermarkt gehen oder eine App bedienen und Essen bestellen und trotzdem sind alle so wahnsinnig busy. Sind wir so wahnsinnig busy, weil wir uns eigentlich davon abhalten, die wirklich wichtigen Fragen uns im Leben zu stellen, weil die mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Und die werden sich sowieso stellen, ne? Früher oder später.
Was sollten wir denn dann im Kontext zu Prokrastination vielleicht wiederentdecken? Also welche Methoden, welches Verhalten?
Im Kern ist es immer die Gefühlsbereitschaft. Lernen, mit den Gefühlen, die im Moment aufkommen, umzugehen. Das heißt, Viktor Frankl hat es mal schön aufgemacht, berühmter Psychiater und Holocaust-Überlebende, zwischen dem Reiz und unserer Reaktion gibt es einen Raum. Und wenn wir den betreten können, dann bedeutet das Freiheit. Und dafür brauchen wir unsere Gefühle und einen Umgang mit denen zu finden. Da kommt ein negatives Gefühl auf. Ich muss nicht sofort an mein Handy gehen, sondern ich habe eine Achtsamkeit dafür, dass es überhaupt aufkommt. Und ich kann damit umgehen. Also ich kann das Gefühl lassen. Ich habe eine Akzeptanz dafür. Und dann kann ich mich entscheiden, möchte ich wirklich schnell an mein Handy gehen oder nehme ich es einfach und packe es in den Nebenraum und gucke, was ist der erste kleine Schritt.
Ja, oder übertragen gesagt, jetzt denke ich gerade auch wieder an dieses Pilotprojekt bei der Uni Paderborn, Gesa, sich mal 2,5 Tage wirklich rauszunehmen und sich wirklich damit zu beschäftigen, wie man Prokrastination auf dieser individuellen Ebene begegnen kann. Das wäre dann ja wahrscheinlich genau das, zu lernen, in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion einzutreten, oder? Das ist doch eigentlich auch ein sehr schönes Bild.
Ja, und sich dann auch wirklich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist ja dann auch ein Ja zu mir selbst. Ich entscheide mich dafür, wirklich mir meine Themen anzugehen und da mal hineinzuspüren, was ist da eigentlich und da auch mutig zu sein und offen zu sein, genau das ja anzugehen.
Was würdet ihr denn sagen? Einmal prokrastinieren, immer prokrastinieren, stimmt das oder ist es manchmal auch einfach nur so eine Phase?
Also ich würde sagen, dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass man da natürlich einiges machen kann. Wir haben ja heute auch einiges aufgeführt, was man machen kann. Und ich finde auch, so wie Lukas gesagt hat, das Erste ist wirklich dieser Schritt von, ich mache es mir bewusst und gesteht sich das ein. Und auch, man muss sich halt auch einfach nicht dafür schämen, ne? Also es ist auch einfach auch ein Stück weit normal und auch ein bisschen typisch. Aber genau, man kann definitiv was machen. Und ich glaube, da waren einige hilfreiche Tipps heute dabei.
Ja, ich glaube auch, also Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, auch vielleicht in anderen Bereichen, können auch helfen, das auf die Bereiche zu übertragen, wo ich prokrastiniere. Und da es auch in großen Teilen erlerntes Verhalten ist, kann ich es auch wieder anders lernen. Aber dafür muss ich eben die Erfahrung in der Realität machen. Und ich finde, wir als Menschen dürfen da mehr Hand in Hand gehen und uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ne? Wir sind ja in einer wahnsinnigen Leistungsgesellschaft verankert, ne? Wo der höchste Wert ist, viel Cash zu verdienen und erfolgreich im Beruf zu sein. Aber wenn man sich Studien anguckt, was sind eigentlich die Sachen, die uns wirklich zufrieden machen, die für physische und psychische Gesundheit sorgen, dann sind es die Beziehungen, die wir führen zu uns selbst und zu anderen Menschen. Und wenn wir uns da mehr drauf besinnen, glaube ich, ist das Thema Prokrastination auch ein Thema, was viel offener besprochen werden darf und wo wir uns viel mehr auffangen können. Und ich glaube, das ist der Weg raus.
Gesa und Lukas, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart.
Sehr gerne.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
Das war eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Stella, schön, dass ihr heute dabei wart. Ja, und wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit erhalten wollt, hört euch doch gerne noch unsere anderen Staffeln an. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht um Ängste, Therapie oder auch um die Quarterlife-Crisis. Wer kennt sie nicht? Viel Spaß beim Anhören und bleibt gesund.